Und herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft, die vierte Folge der vierten Staffel. Heute gibt es Heimspiele für uns alle, also fast für uns alle, außer Sebastian Hörhein, alle Heimspielheit. Und es geht um Heimspiel. Wir treffen uns in Lämmersche mit zwei Lämmerscher, die inzwischen weit weg wohnen und weit weg schaffen und weit weg leben und trotzdem immer mal wieder daheim sind. Und ob sie heim wie hin und was für sie Heimat ist und was sie an ihrer Heimat Lämmersche so lieben und so vermissen. Darüber rede ich mit Patrick Kuhn und Katharina Dannenmeier. Herzlich willkommen.
Danke.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Und wir haben heute Location, die haben wir noch nie gehabt. So cool war schon lange nicht mehr. In der ersten Staffel waren wir mal in der Brezelbäckerei in Kuhn, neben dem Backofen gesessen. Und heute sitzen wir im Metallbaubetrieb Dannenmeier in Lämmersche in der Gertrudisstraße. Da habe sogar ich Heimatgefühle. Alwin Dannenmeier hat den Betrieb mal gegründet und schon in den 70er Jahren bin ich mit meinem Vater als Turuner gekommen. Der Alwin war ja Vorstand vom Tischtennisverein und dann haben sie bei der 1200-Jahr-Feier da haben die legendäre Disco 2000 geschwäst. Fischer Franz und Alwin und der Chrissy und dann ist sie aufgebaut worden im Dorf und ich habe das halt dort schon als kleiner Bub mitgekriegt und fand es irgendwie damals alles riesengroß und cool und heute weiß ich, dass es so groß gar nicht war, aber dass es doch relativ cool war mit denen, die da geschafft haben und die immer was Besonderes auf die Beine gestellt haben. Und deshalb sind wir heute auch, weil die Engelin Katharina mein Gesprächsgast ist, hier in der Werkstatt, wo der Christian normalerweise seine Arbeit schafft, sein Geld verdient und dürfen unseren Podcast aufnehmen. Wie kommst du zu diesem Thema und wie kommst du zu dieser Zusammensetzung? Der SWR war dran schuld. Ich habe am Fernsehen einen Bericht gesehen, eher durch Zufall. Patrick war zu Gast in, ich weiß nicht, wie es heißt, Patrick, erzählt, Landesschau.
Landesschau war es, genau, dort, wo das rote Sofa steht.
Okay, und du hast dort berichtet über dein eigenes Podcast. Du hast nämlich einer, genau, der natürlich viel professioneller ist wie unseren, aber erzähl, was du machst.
Ja, es nennt sich Pals Geschichte Podcast und du hast es ja schon angedeutet, ne? Ich wohne nicht mehr in Lämmersche, nicht mehr in der Pals und ich habe mir irgendwie Gelegenheiten schaffen müssen, pelzisch zu babble und deswegen Podcast für pelzisch. Also ich erzähle Sachen und Legende aus der Pals auf pelzisch und du hast es auch schon angedeutet, Heimweh. Es ist ein Stück weit Heimwehbewältigung, so Selbsttherapie und Sprachvergewisserung, Schule. Einfach um in Kontakt neben Familie noch mit den Wurzeln zu bleiben.
Das. Wir nehmen jetzt da einfach auf, wie wir da sitzen und erzählen miteinander. Wie lief das bei dir ab, ganz technisch, praktisch?
Ja, also ich habe daheim halt in meinem kleinen Büro, habe ich dann schon geguckt, dass ich ein gescheites Mikrofon habe und dass die Akustik halbwegs passt und habe dann auch geguckt, dass ich ein gescheites Schneideprogramm habe, weil ich will ja auch, dass man gern zuhört und bei Podcasts ist schon der Ton ganz wichtig. Und deswegen zum Schneiden oder ja, was, da habe ich Cubase Elements, ja, genau, und ein Mikrofon habe ich von Sennheiser ins. Genau, aber so, es ist mir schon wichtig gewesen, dass man schön hört, dass man es gut versteht, dass es, Podcast würdig ist.
Und das Thema der Pfälzersache und Legende, wie bist du drauf gekommen? Haben dich die schon immer interessiert oder hast du als Theologe da gedingt, sowieso alles eine große Legende?
So ist es, genau. Also tatsächlich, ich meine, als wenn man in der Pals aufwächst und mit der Ältere im Pälzerwald unterwegs ist, bei Dure und auf die viele Burge, das ist schon alles so sage umwogen, jeder Sandsteinbrocke, du kannst irgendeine Geschichte zu erzählen, so ist das wirklich schon lang was ich spannend und faszinierend finde. Und jetzt, seit ich tatsächlich nicht mehr in der Pfalz wohne, merke ich, dass das Interesse irgendwie gewachsen ist, sich dort noch zu informieren, damit auseinanderzusetzen. Und der Podcast ist eine gute Gelegenheit, dass es nicht ganz so, ja, nur für mich ist, sondern dass auch andere noch Fred tragen.
Und jetzt, wenn wir noch eine kleine Sprachkunde gerade machen, ne? Vielleicht ein Erskehrt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir Lämmerscher von der Pfalz reden, sagen wir Pfalz. Jetzt muss natürlich der übergeordnete Pfalz-Tourismus-Betrachter Pfalz sagen. Ne?
Ja, so ist es.
Weil wir leben tatsächlich nördlich der PF-Linie, ne? Die irgendwo zwischen Neiputz und Lämmersche, also Neiputz und Neiburg verlief. Also jedenfalls sagt man bei uns Pfarre und Pfann und Apfel und Pfalz. Und in Kurt und in Herz sagt man halt Pals, ne? Und in Rilse, ich weiß nicht, wie man in Rilse überhaupt Pals sagt. Oder, ja. Aber gut, das ist auch ein Thema. Da wird uns der Sebastian gleich helfen. Schwalbe!
Ja, super.
Schwalbe in der Werkstatt, seinen Namen, wir sind in der Lehre, das ist doch ein schönes Zeichen.
Die wohnen hier schon lange.
Die Schwalbe wohnen hier schon lange und die Katharina wohnt seit neuestem Nimi in Lehmarsches, sondern am anderen Ende der Republik.
Ja, naja, das andere Ende der Republik ist es nicht ganz.
Es ist?
Hamburg.
Hamburg. Das Tor zur Welt, die Weltstadt mit Schmerz, da wo sie mal rechnet.
Ja, das stimmt.
Wie hat es dich dann dort nahe verschlagen?
Ich habe Praktikum gemacht. Wo Mama Dante, Bettina, die Mama ja Schwester, irgendwann mal eine Ausschreibung dazu geschickt hat. Und dann dachte ich eigentlich, noch immer halb Jahr bin ich eh wieder daheim. Aber ja, ich bin immer noch dort.
Und das Praktikum war, und das ist die besondere Geschichte, die eben auch was mit dem SWR zu tun hat, so ein bisschen zumindest, das Praktikum war beim Film.
Genau.
Du bist nämlich gelernte Kostümschneiderin, sagt man das so?
Nee, Herrenmaßschneiderin.
Okay, also eine gelernte Herrenmaßschneiderin. Und normalerweise geht man mit so einer Ausbildung dann zum Theater, in die...
Ja, also ich habe ja auch am Theater gelernt. Ich dachte, ich bleibe am Theater. Und dann wurde ich aber nicht übernommen, aufgrund von zu wenig Stelle. Und dann war ich so ein bisschen, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und dann kam das Praktikum und dann zum Film und Kostümabteilung, also sehr passend. Und dann... Wenn ich geblieben.
Und wenn man jetzt im Abspann von irgendeinem Film irgendwo mal Katharina Dannemeyer lesen will, wo muss man Film gucken?
Ich stehe nie im Abspann.
Nicht?
Nee.
Warum nicht?
Weil meine Position dafür nicht wichtig genug ist, in Anführungszeichen. Also vom Kostüm steht tatsächlich immer nur die Kostümbildnerin drin.
Also die Chefin.
Außer man macht Kino. Dann stehen alle drin, wirklich alle. Und wenn du irgendwie nur Snake-Gun gesponsert hast, gefühlt, steht jeder drin. Genau.
Du bist also beim Film, aber beim Fernsehfilm.
Nee, also es gibt nicht kategorisch Fernseh oder Film, sondern es ist halt das, was Angebote kriegst. Also jetzt aktuell mache ich zum Beispiel Serie und kein normale klassische Fernsehfilm. Und ich habe aber auch schon Kino gemacht und ja, so.
Dann kommen wir mal später gleich zum Thema, was, wie die Schauspieler so sind, ne, und was alles gedreht hast und so weiter. Jetzt werden wir aber erstmal auf euch zwei nochmal gucken. Bei den Lehmann schon aufgewachsen und da groß war, dann die Ausbildung du in Karlsruhe gemacht. Patrick, dein Berufsweg hat dich dann ein bisschen woanders schon verschlagen, ne?
Ja, genau. Ich war ja zunächst in Mainz und habe dort Religionspädagogik studiert und dann bin ich ein bisschen durch die Pfalz getourt, war während meiner Ausbildung zum Gemeindereferent das nächste Mal in Ramstee und Kottweiler, Schwande, Miesebach, Mackebach. Ach, spannend, einmal in die Westpfalz zu gucken. Also das hat mich kulturell arg nach vorne gebracht. Und dann später war ich 4 Jahre in der PG Maxdorf, Birkenheide, Fuß-Gönnheim und Ellerstadt, Fuß-Gönnem und die Pfarreiengemeinschaft St. Theodat, haben ja auch Verbindungen.
Da kommt der Pfarrer her.
Da kommt der Pfarrer her und der Pfarrer Horn war ja auch lang in Fuß-Gönnem, also Lehmer schon in Fuß-Gönnheim. Ne? Das hat schon Verbindungen. Genau, dort war ich, Gewest, Ausbildung und dann die erste Berufsjahre. Genau, und dann hat es mich halt der Liebe wegen nach Bayern verschlagen, weil ansonsten gäbe es halt wirklich keinen Grund, aus der Pfalz rauszugehen.
Und Bayern heißt in deinem Fall?
Also der Ort heißt Peißenberg. So ist in Richtung Ammersee, Starnberger See. Ach, schei, ist halt nicht Fischbel, aber gut, man muss halt nehmen, was man kriegt.
Ist das Schwaben? Ist das?
Es ist hart an der Grenze, es ist Oberbayern, aber es ist an der Grenze zu Schwaben. Also nicht weit beginnt dann das Allgäu. Also ja.
Schon eine schöne Gegend. Sind wir mal jetzt ehrlich?
Wenn man ehrlich, ja. Kann man so sagen.
Und wie oft kommst du her, heim, zu der Familie, der ältere Leben in Lehmasche?
Genau, richtig. Also jetzt seit meine Tochter durch, seit ich auch ein Kind habe und momentan ist das Zweite unterwegs.
Deshalb nehmen wir mal ein bisschen früher auf, ne, übrigens, weil Max sagt, wenn auf jeden Fall uns auch treffen können physisch und nicht durch Videocall irgendwie zusammenkommen.
Genau, seither bisschen seltener, da warte ich noch ein bisschen, also ich will jetzt der Kleine noch nicht die lange Autofahrt zumuten, ne? Aber ich gucke schon, dass ich so, ja, 3, 4, 5 Mal im Jahr und meine Ältere, wenn es geht, kommen ja auch noch Bayern, man sieht sich, man telefoniert und heutzutage mit WhatsApp-Video-Anruf, ne? Dann geht es so.
Sieht man sich sowieso. Musst du, wenn du jetzt heimkommst, sprachlich ein bisschen dich wieder umstellen?
Zum Glück nicht, nee. Also ich habe nicht das Gefühl, es ist Jahre her, aber da hat mir mal die Grundschullehrerin von meinem Neffe gesagt, ach in Bayern, ja, das hört man ein bisschen. Ne? Okay. Und da sind alle Alarmglocken losgegangen, ne? Das kann ja nicht sein. Aber ich muss mich nicht umstellen im Gegenteil. Also ich glaube, dort ist es eher so, also ich höre öfter, dass, sie kommen doch aus der Region, da in die Pfalz. Manchmal wäre ich auch in Saarland gesteckt, aber ist okay, da kann ich mit umgehen, aber genau. Hochdeutsch dort, wobei so toll ist mein Hochdeutsch gar nicht, weil ich halt kein Native Speaker bin und ich habe echt arg geübt, als ich dann noch Bayern bin und meine erste Arbeitstag in Landsberg am Lech, ich gehe in die Sakristei rein und sage Gnovet, also auf Hochdeutsch dann, und dann kommt Evre auf mich zugestürmt, Sie sind aus der Pfalz. Ja gut, Gott, das Ganze
übel. Was man nicht viel gesagt hat.
Man kann es nicht verbergen, aber ich will es ja auch nicht verbergen.
Und würdest du sagen, dass die Mentalität der Leute dort, wo du jetzt bist, anders ist, wie die Mentalität, die du daheim gelernt hast, die dir da begegnet ist?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, sowohl die Bayern als auch die Pfälzer sind sich dort arg ähnlich, heimatverbunden, traditionell. Gut, die eine trinken Bier, die andere trinken Wein. Das eine ist halt ein bisschen gepflegter, der ich immer sage, so kulturell. So der Wein ist doch ein bisschen was Besonderes, aber es trägt dazu bei, dass die Leute offen sind, neugierig sind auf Fremde. Ne? Die Region ist auch vom Tourismus geprägt. Da ist die Mentalität doch arg ähnlich. Im Gegenteil, dadurch, dass Lehmasch ja auch ein recht traditionelles Dorf ist, auch vom Vereinsleben, war das gar nicht so eine große Umstellung. Auch in Lehmasch habe ich Trachteverein gekannt. Ne? So, das war jetzt kein so ein Kulturschock.
Hamburg ist bestimmt ein ganz anderer Kulturschock, Katharina, wenn ich es richtig weiß. Ich will dich ja in dem Sommer noch mal besuchen.
Ja.
Gucken, wo du tatsächlich wohnst, aber du wohnst doch auf der Schanze, oder nicht?
Genau, wir wohnen direkt auf dem Schulterblatt.
Das muss ein Kulturschock sein, gell, über Lehmasche?
Es geht. Also, wer Hex kennt, kann nach Schulterblatt. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Also das ist wie Hex bloß mit höherem Migrationsanteil oder wie muss man das beschreiben?
Naja, es ist ja dann durchaus öfter auch mal Fußball und von uns aus, um es jetzt mal irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, kann man aufs Millantor-Stadion gucken. Ja, also es ist sehr ähnlich wie in der Hex, also sehr viele Fußballfans, aber es gibt auch zum Beispiel, was es jetzt in der Hex vielleicht nicht unbedingt gibt, es gibt sehr viel so alte Punks noch, es war ja mal ein autonomes Viertel, die Sternschanze und ja, es ist ganz bunt gemischt, so jung, alt, Punk, Fußball, Hooligan, ich weiß nicht was alles, es gibt alles, es gibt Dönerbude, es gibt aber auch dann die Winothek und so und es gibt auch eine Pfälzer Stube zum Beispiel. Die ist aber geloche, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es gibt nicht mehr Schoppegläser. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme ihn nach.
Aber es gibt Pfälzerwey. Also so ja, genau. Das, was die dort für Pfälzerwey halten.
Nee, es gibt tatsächlich den Chefvater Andreas. Also aus Wachenheim. Wenn sie sich dann schon...
Hätten sie sich schon eingekauft. Die Schanze und in so einer Stadt wie Hamburg insgesamt ist doch sicher viel anonymer wie Lehmasche. Ich sag mal, wenn man da auf die Straße geht und ist irgendwie besonders angezogen oder heute gibt's Bär oder was, sagt jeder, ach Gott, was ist denn der passiert? Du hast schon gehört, ne? Das und das. In der Stadt musst du Frau das sein, wenn du zwei Leute kennst, die bei dir im Viertel wohnen, oder?
Ja, also tatsächlich in der Schanze kenne ich jetzt mittlerweile schon viel Leute. Schanze ist so ein bisschen mein Safe Space, kann man sagen, das ist ja nicht so groß und das lernt man auch ziemlich schnell kennen und tatsächlich wohnen auch sehr viel andere Filmschaffende in der Schanze. Und dann geht es auch irgendwie ruckzuck durch meinen Job halt auch. Man lernt halt in relativ kurzer Zeit sehr viele Leute kennen und da man auch sehr viel Zeit am Dach miteinander verbringt, tut man sich auch relativ schnell gut leiden können und dann geht es eigentlich ruckizucki und dann ist es gar nicht mehr so anonym.
Es gibt aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Gastronomie auf der Schanze in Hamburg ja. wie in so einem Dorf. In Lehmasche gibt es Text, ja, okay, ich habe verstanden. Wer Text kennt, kann auch Schanze. Aber dann kannst du den Bärbel in Lehmasche noch das Müllers, aber dann bist du schon langsam am Ende der Fahnenstange angekommen. Es gibt einen Lader zum Einkauf, es gibt einen Bäcker und da ist irgendwie von Sternenlokal bis zu vegane Sonstwie-Bude doch alle 2 Meter, ne?
Ja, schon. Also in der Schanze tatsächlich sehr viel Gastro. Es ist auch generell sehr viel Gastro. Und man hat eigentlich echt freie Auswahl.
Geht man oben immer weg oder sagt man irgendwann, ich habe keinen Bock mehr, jetzt halt noch einmal.
Nee, tatsächlich wird man dort ziemlich schnell faul. Also ich freue mich dann oben auf meine Couch und ich denke dann nicht, oh, halt oben. Halt oben muss ich auf jeden Fall noch Donau gehen, weil du weißt noch nie.
Und geht man, wenn man in Hamburg wohnt, mal alle Viertel ab und sagt, ich muss jetzt mal alles gesehen haben, von St. Georg bis, was ist dort, wie die Blankenese, wo die Besamerleit wohnen, oder lebt man dann tatsächlich in seinem Viertel?
Also ich lebe irgendwie so ein bisschen in meinem Viertel, aber ich sehe halt auch eben durch meinen Job ziemlich viel, weil wir halt verschiedene Tage woanders sind, auch in Hamburg, rund um Hamburg herum, auch mal weiter fort und dann lohnt sich das gar nicht, obwohl ich mal geschworen habe, dass ich irgendwann noch mit dem Alster Cabrio fahre.
Bevor wir jetzt gleich mal gucken, was euer Berufsleben so, wie das so aussieht, heißt es ja drehen, du drehst sehr häufig in Hamburg und Umgebung?
Ja, ja. Aber jetzt gerade zum Beispiel in Stuttgart.
Das heißt, die Produktionsfirma, bei der du schaffst, oder bist du freischaffend?
Ja,
und wärst dann
ich bin freischaffend.
Okay, du wärst also von Produktionsfirma.
Tendenziell sind es eher Kostümbildnerinnen und Kostümbildner, die dich aufrufen, als jetzt Produktionsfirma oder Produktionsleiterin oder Produktionsleiter. Das ist sehr spartespezifisch.
Also das heißt, so ein Kostümbildner sagt, ich brauche jetzt noch jemanden, wo mal du hilft und da wo die Sache näht und halt, das werde ich uns gleich erzählen. Und dann, dann geht es noch Hamburg oder noch Rostock oder Sundschwuna und wird gedreht.
Ja.
Und dann packst du Käferle oder hast du sie mal im Auto oder hast du Equipment, was dann mitnehmen musst?
Ja, also man schafft sich irgendwann schon so teilweise Equipment an. Man hofft aber Menschen, dass die Produktion viel hat, dass man nicht so viel mitbringen muss. Und dann bringt man das, es gibt immer einen Ladetag, da werden die ganzen Autos, diese Produktionsfahrzeuge geladen. Es gibt dann zum Beispiel Maske oder Kostümmobil, die dann speziell nur für die Abteilungen sind. Und dann lädt man alles ein, dann brummt man los.
So und dann lädt man dort im Hotel?
Ja, also wenn man auswärts ist, dann im Hotel. Ich hatte auch schon mal eine ganze Ferienwohnung für mich. Das war
und
auch geil.
Wie viel des Jahres bist du unterwegs? Und wie lange bist du in Hamburg selbst?
Ich würde sagen, es ist so ein Drittel Hamburg, ein Drittel Lähmasche, ein Drittel unterwegs.
Und dann gleich mehr zum Film und jetzt gehen wir in die Sakristei. Patrick Kuhn ist Gemeindereferent im Bistum Augsburg.
Augsburg, ja.
Und wir wissen ja so ein bisschen, ne, wir haben ja schon eine Pastoralreferentin zu Gast gehabt, was die Leute machen. Aber du möchtest uns noch erzählen, wie dein Berufsalltag aussieht.
Genau, also klar, klassisch halt dasselbe, was die Frau Bär auch erzählt hat. Mit Katechese, mit Kindergottesdienst, Kinderbibeltag, Schulhalte, das volle Programm, Gottesdienste feiern und auch Jugendfreizeiten, Wochenende für Ministranten, Pfadfinder, Zeltlager, alles, was man so sich vorstellen kann, was man so kennt. Nur, dass ich mittlerweile gar nicht mehr als Gemeindereferent schaffe. Ich bin, ja.
Schlecht informiert, wie das
nee,
Matthias.
Nee, gar nicht. Und zwar habe ich an der TU Kaiserslautern, das war super spannend, von Augsburg aus an der TU Kaiserslautern ein Fernstudium, noch ein Zweitstudium gemacht in Erwachsenenbildung und bin jetzt in der Fortbildungsabteilung im Bistum Augsburg und organisiere die Fortbildungen für die Kolleginnen und Kollegen. Bin für die Themen Theologie, Seelsorge, Pädagogik und Kommunikation dort zuständig. Und dort habe ich zum Beispiel auch noch einen offiziellen Podcast, einen Bildungspodcast, wo man dann im Bistum Kolleginnen und Kollegen mit interessanten Themen interviewen. Du sitzt dann auf deinem Platz, Matthias. Da bin ich dann der Interviewer.
Und du schaffst du dann, also hast du ein Büro im Bischöflichen Ordinariat, in der Schulabteilung?
Genau, also wir gehören zu der Personalabteilung und ich habe dort ein Büro, bin dreimal die Woche vor Ort, die restliche Zeit bin ich im Homeoffice und habe daheim dann meine Sache, die ich brauche. Das geht zum Glück viel papierlos und ach, mit Internet heutzutage haben wir auch gelernt, Videokonferenz und so weiter geht, so dass man nicht so oft den Weg nach Augsburg fahren muss.
Wir kommen jetzt beide jo im Prinzip aus einer ähnlichen Schule. Ne?
Ja.
Waren in Lehmann schon bei der Messdiener, dieser doch auch insgesamt sehr legendären Gruppe.
Absolut.
Und es ist eine ganze Reihe von Theologen daraus hervorgegangen. Mal schmalspuriger, so wie bei mir, mal ein bisschen breitspuriger, wie bei dir oder beim Dominik Geiger, der akute, hätte ich fast gesagt, der aktuelle Stadtkaplan von Ludwigshafen ist. Wie würdest du deinen Berufungsweg sehen? Denn ich denke, es ist ja doch eine Berufung, ne, wenn man in dem Job arbeitet.
Ja. Das ist lieb, dass du das jetzt sagst mit dem Schmalspur und Nicht-Schmalspur, weil eigentlich sind wir Religionspädagoge die Schmalspur, Theologe, aber weil wir okay, echte sind. Wir sind nur Religionspädagoge.
Sind
aber es ist tatsächlich die Lema Jamestina, ne? Das ist tatsächlich schon so, klar. So der Weg dort nah im Elternhaus ist wichtig, dass das Thema ist, dass auch Gebet wird beim ins Bett bringen und dass auch das, dass man in die Kirche geht, dass man das kennenlernt und dann übernehmen im Prinzip die Messdiener, so wenn man dann aus der Kommunion rauskommt. Und es ist einfach was Besonderes in Lähmersche damals, wie heute, glaube ich, ach noch, es sind viel große Messdiener dabei und es ist einfach, wenn man dort als kleiner Messdiener und wir haben du schon als Obermessdiener angefangen, als ich neu dazugekommen bin in der dritte Klasse und es ist einfach, wenn dann einer, den du im Dorf kennst, der in der Fasnacht aktiv ist, der sich Zeit nimmt für dich, kleiner Hupser, ne, und dich anlernt zum Beispiel, ne, oder dann bei der Messdienerstunde bei ist. Das ist schon was Besonderes. Also das, ne, da fühlt man sich schon ein bisschen aufgewertet und entsprechend wie die Gruppe in Lähmersche ach strukturiert ist, dass man die verschiedenen Dienste am Altar dann hierarchisch durchlief, dass man immer Männer machen darf, immer Männer Verantwortung kriegt. Das ist schon was Besonderes und da fühlt man sich wertgeschätzt und wichtig und da wächst man dann so nahe. Und mit der Zeit, weil wenn man eh da ist, hört man halt einmal den Paare zu und dann kriegt man das ein oder andere mit und dann wächst so das Interesse und dann setzt man sich ein bisschen mit auseinander und dann geht man seinen Weg, bis irgendwann der Pfarrer kommt und sagt, Patrick, willst du nicht Pfarrer werden? Und man dann verschreckt sagt, nee, um Himmels Willen. Und dann einmal guckt, was gibt es denn da noch für Berufe? Und so bin ich dann auf den Gemeindereferent gekommen, weil zu der Zeit gab es so in Lähmersche keine pastorale Mitarbeitende, das hat man ja gar nicht gekannt. Und dann habe ich mich da informiert und bin über die Messdiener in die Spurei gekommen. Wie kann ich mein Hobby zum Beruf machen?
Und hast es nicht bereut?
Ich habe es nicht bereut, ne.
Du sprühst irgendwo auch von diesem Beruf oder von dem Berufungsweg, was ich toll finde. Und wir sind, ja, ich bin auch, wenn man so will, Schüler vom Ansgar Müller, ja, ne, der damals in der Lähmerscher Pfarrer war.
Ja.
Und du hast aber eine Sache gesagt, die ich einfach ganz wichtig finde im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, dass man Interesse an jedem Einzelnen hat, ja? Dass man den sieht.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel beim Pfarrer Müller gelernt, der ist in Sackgestein gekommen und du wirst dich entsinnen und hat bei jedem gewusst, was gerade abgeht.
Ja.
Ja, was ist denn in der Schule, geht's gut alleweil und daheim und ja, machst mal halt, was ist denn los mit dir, bist du nicht gut drauf oder er hat immer Interesse gehabt, ja. Und ja. Ich glaube, dass das schon eine Wirkung hat, wenn man das Gefühl hat, da ist einer, der guckt auf dich, der guckt dich an. Ne? Und trotzdem, müssen wir sagen, war es ein bisschen schade, dass ein Lähmerscher ja nur Buwe
absolut
dabei sein durften.
Absolut.
Ja, es hat sich jetzt geändert. Nicht vielleicht
ich habe es mitgekriegt, das war ja in der Tagespresse, ne? das war nicht so über
Süddeutsche Zeitung, Patrick, hier in Rheinpfalz, ja? Ja. Überregional sogar berichtet, dass die Lähmerscher Messdiener auch aufgegeben wurden.
Das war ein Erdbeben, ne? Da ist ein Schock durch die katholische Welt gegangen, die letzte Bastion. Nee, aber es ist gut, also es war wirklich ein großes Manko von der Gruppe, dass tatsächlich nur die Buben mit dabei waren. Die Mädel haben sich zum Glück dann in der bunten Fische ein Stück weit gefunden, trotzdem ist ein Uding, dass in Lämmersche die Mädchen so lange nicht ministrieren haben dürfen.
Katharina, wärst du auch zu der Messina, wenn du ein Kind hättest?
Weiß ich jetzt gar nicht. Also, es war ja für uns nie ein Thema, weil es halt gar nicht gäbe war, dass wir zu den Messdiener durften. Wir hatten Bufis. Das war auch lustig.
Du warst dabei.
Ja, da war ich auch dabei. Bin der letzte treue Bufi von der Theresa. Aber ja, es war halt nicht so. Ich habe mir da auch noch gedämmt, dann, dass mit den Bufis nicht mehr so war, weil irgendwie hat sich das dann auch verlaufen, kurzzeitig fand ich. Ich habe das nie vermisst, dass ich nicht bei dem Messdiener war.
Nicht. Ich glaube, dass das, was so schade ist, die Erfahrungen sind, die man nicht machen hat können. Ne? Wenn man da dabei war, hat man erstmal eine ganz tolle Gruppenerfahrung gemacht, aber auch mit einer religiösen Erfahrung, die einfach intensiver sind, die leichter zu machen sind, auch wenn man bei der Ministrantinnen und Ministranten ist, der Ministrierende, wird man halt, glaube ich, sagen. Und insofern, keine Ahnung, Patrick, was ist denn? Es stimmt nicht, was ich sage. Ja, also jedenfalls, wo man dann einfach sagen muss, es muss jeder die Erfahrungen machen dürfen. Und das ist das, was jetzt möglich ist, Gott sei Dank. Katharina, dein Berufsweg. Wenn man sowas lernt, hat man dann daheim immer gern Bubenkleider genäht oder der Mama einen Rock oder ein Papa einen Cup? Oder wie bist du da dazu gekommen? Ne, also, wie heißt es? Herrenmaßschneider. Herrenmaßschneider zu lernen.
Also, die Mama, ihr Mama, Oma Sigrid, die war ja Schneiderin. Und ich habe tatsächlich als Kind sehr viel Zeit in Eckstein verbracht, muss man dazu sagen. Ich war sehr viel im Badische.
Es hat ja nicht geschadet, ne?
Nee, es war schon gut so. Und ich habe halt mit der Oma immer viel genäht und viel gebastelt. Und dann ist die ja leider sehr früh gestorben. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich möchte ich aber weiter nähen. Und dadurch ist es dann entstanden. Ich wusste eigentlich schon in der 8. Klasse, okay, ich werde auf jeden Fall Schneiderin werden. Und dann noch im Abitur war ich dann noch mal am Theater. Und dann habe ich es einfach verwirklicht. Und so war das.
Und wenn du jetzt heute deinen Berufsalltag beschreibst, so einen Drehtag, im Moment drehe ich in Stuttgart, was hast du jetzt heute machen müssen für die Damen und Herren Schauspieler?
Also es ist ja so, es gibt so einen Tagesablauf, es gibt eine Disposition, das kann man in Papierform kriegen oder mittlerweile auch digital. Da steht dann zum Beispiel drauf, wann Drehbeginn ist und wann unsere Abteilung zum Beispiel anfängt. Und dann hängt man den Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Kostüme rein, die sie dann anhängen und bereitet alles für den Drehtag vor. Und dann jetzt zum Beispiel sind wir in der gemütlichen Situation, dass wir zu zweit sind, also zwei Set-Kostüm-Personen sozusagen. Und dann geht Annie ans Set und die Anna bereitet den nächsten Drehtag vor.
Und die Kostüme, die die jetzt anziehen, sind die von euch gemacht? Sind die umgenäht? Sind die denn angepasst? Was ist da euer Roll, sage ich,
also euer Beitrag? Es ist unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was für ein Aufwand das ist. Wenn man jetzt historisch dreht, hat man, glaube ich, so nähtechnisch einen größeren Aufwand als jetzt bei einer Vorabendserie. Aber es kommt durchaus vor, dass halt Hose gekürzt werden müssen und was halt der Klassiker ist, die ganzen Labels müssen ja weg. Es darf im Öffentlich-Rechtlichen keine Marke zu sehen sein. Da muss es alles übernäht werden, abgetrennt werden, was auch immer. Es muss halt weg, auf jeden Fall.
Und ich sage, dass die Kostümbildnerin sich überlegt, was die anziehen. Also die, da kommt dann halt ein, sagen wir mal jetzt, Gemeindereferent, ne, vor als Figur in einem Vorabendkrimi. Und der Gemeindereferent, der ist verdächtig, ne, dass er was geklaut hat und so. Da muss man dann halt, und dann überlegt die sich, wie der aussehen kann.
Genau. Und dann, also meistens gibt das Drehbuch schon relativ viel her. Die Drehbuchautorinnen und Autoren, die versuchen schon so ein bisschen das zu charakterisieren, was die Person halt darstellen soll. Und dann versucht man das in Kleidung umzusetzen. Und dann wird halt anprobiert. Aber es ist halt nicht einfach nur so, dass die Kostümbildnerin sagt, okay, das ist cool, das ziehen die an. Das heißt, es wird eine Anprobe gemacht. Da gibt es dann Anprobefotos. Die Anprobefotos, die gehen dann an die Produzenten, an die Redaktion und ans Regie-Team. Die müssen das alle drei dann abnehmen und das, was alle drei Parteien abgenommen haben, wird schlussendlich dann zum Kostüm.
Und das wird dann von euch fertig gemacht, so dass der oder die das anziehen
können. Genau.
Und dann beim Dreh auch hin.
Genau, und dann ist man halt am Set und betreut das Kostüm sozusagen am Set. Das heißt, man setzt das, was sich im Vorfeld als Kostüm überlegt worden ist, in die Tat um und betreut es dann halt so, wie zum Beispiel hat er jetzt sein Holster, gibt es Jacke und manchmal sind auch einfach Details, halt manchmal kann eine Mütze sehr viel über eine Situation oder eine Person erzählen und dann bespricht man das mit der Regie vor Ort und dann legt man fest, wie die Person in dem Bild jetzt oder in der Szene halt aussehen wird und dann dreht man das und dann hält man die halt auf, so, das heißt bei uns, man hält es auf Anschluss, dass sie halt in jedem Take, in jeder Einstellung immer gleich aussehen.
Das wollte ich dich gerade fragen. Das ist doch bestimmt total anstrengend, ne? Ich weiß doch morgen nicht mehr, was ich heute auch gerade habe.
Wir sind ja tatsächlich in der komfortablen Situation, dass wir jetzt vor allem bei der Soko Stuttgart iPads haben und es gibt seit Corona eine Ausspielungs-App. Früher gab es nur diesen Bildschirm, es nennt sich Combo. Ich weiß nicht, wieso es Combo heißt. Mir konnte es noch niemand erklären. Selbst Leute, die 20 Jahre den Job schon machen, wissen es nicht. Und dann guckt man das halt auf der Combo oder auf der Ausspielung im Tablet oder auch im Handy mit. Und dann kann man sich halt mittlerweile komfortablerweise Screenshots machen.
Okay.
Und anhand deiner Screenshots kann ich dann sagen, es geht halt auch um so Details, wie ist die Kette noch rechts, links verrutscht.
Krawatteknoten.
Genau.
Immer schief, sieht man sofort. Ne?
Und wenn es dann halt geschnitten wird und man hat es nicht in den Tagesbericht eintragen lassen, dann geht es halt im Schnitt hinher. Und das sind halt dann die Dinge, auf die man dann während dem Dreh dann auch mitachtet zum Beispiel.
Und es wird ja nicht eine Szene auf jeden Fall an einem Tag gedreht. Ne? Es wird bestimmt auch nochmal noch was dazu gedreht oder halt was nochmal nachgeholt oder verändert. Oder ist das so, dass man beim Emo gedreht ist, dann muss man das nehmen? Wie ist
also es gibt pro Einstellung mehrere Takes. Es gibt ja immer mehrere Einstellungen von Emo, von einer Szene oder von, bei uns heißt es, man sagt halt Bild, das sind alles Bilder dann. Und dann hat man schon die Möglichkeit, es gibt ja auch eine Position der Script Continuity oder Script Supervisor. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, im ersten Take ist jetzt was richtig blöd gelaufen, das ist einfach, es muss jetzt nochmal, dann geht man hier und sagt, kann ich noch was verändern? Und dann wird es mit der Regie besprochen und dann gibt es halt entweder noch einen Take. Es gibt meistens, in der Regel macht man so 3 Takes pro Einstellung mindestens. Bei Serie, je nachdem wie hochfrequentiert, kann es auch mal sein, dass es alles One-Taker sind. Aber so kann man dann schon noch was ausbücheln.
Soko Stuttgart, drehe ich gerade,
ja.
Hast gesagt. Was ist noch so bisher auf deinem Weg gewesen an Filme, an Serie, bei denen du dabei warst, die man vielleicht gesehen hat?
Ich habe lange Nord bei Nordwest gemacht. Das mochte ich sehr gern.
ARD-Serie, gell?
Genau, kommt im Januar, donnerstags, glaube ich. Und dann Polizeiruf Rostock mache ich immer. Und Solo für Weiß habe ich ein paar Mal schon gemacht. Und dann halt auch Vorabend Notruf Hafenkante, jetzt Soko Stuttgart. Mein Highlight des Jahres sind Pfefferkörner.
Pfefferkörner, Spiel in Hamburg, ne?
Genau, ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich bei den Pfefferkörner mitmachen darf. Und ja, und dann immer, es gibt ja auch immer diese klassische Fernsehfilme, die dann halt so einmal Produktion sind, jetzt nicht wie Polizeiruf oder so die Reihe sind. Und da kommt halt dann noch ein bisschen was dazu. Und dann, ja.
Und man lernt coole Leute kennen,
ja,
beim Film. Erzähl mal, wen hast du bisher alle so kennengelernt?
Also ganz unterschiedlich. Ich habe schon mit dem Charlie Hübner gedreht, aber auch zum Beispiel schon mit Jutta Speidel oder mit dem Ilja Richter. Dann halt Nord bei Nordwest, Hinak Schönemann, Marlene Lohse und Polizei ruft Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann. Und
sind Schauspieler, haben die Allüre? Also gibt es das, dass die, man stellt sich das so vor, ne? Je bekannter, desto Allüre, dass die dann ans Set kommen und behandeln dann die Mitarbeiter wie soll ich denn sagen, so ein bisschen abfällig? Mhm. Oder sind die lustig und cool und freuen sich, wenn man ihnen hilft?
Also die meisten sind lustig und lieb. Und gerade wenn man so Reihe dreht, wie Nord bei Nordwest oder Polizeiruf, ist es auch alles sehr familiär, weil sich die Leute auch schon echt lang kennen. Und dann ist es, da gibt es danach gar keine Distanzen mehr so wirklich, sondern es geht alles so fließend ineinander über. Es ist einfach so ein Haufe. Es ist quasi ein bisschen wie im Dorf. Also Film ist wie Dorfleben, bloß in 22 Drehtage gequetscht. So ein bisschen.
Jetzt hast du mal meine nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte nämlich jetzt sagen, wenn man aus einem kleinen Dorf in Lehmarschen kommt und dann zum Film geht, dann ist das so für meine Vorstellung ein riesiger Schritt in die weite Welt. Weißt du, in die große Welt. Jetzt hast du aber Arbeit schon gesagt, Film ist wie Dorf.
Ja, man gewöhnt sich halt auch echt schnell dran. Also es ist dann halt der Job. Also es ist jetzt, ich gehe jetzt nicht jeden Tag raus und denke, heute drehe ich einen Film. Es wird relativ schnell alles sehr
normal.
Und auch die Schauspielerinnen und die Schauspieler, egal wer es jetzt ist, es ist einfach normal. Also die sind da. Und also bei manchen habe ich auch im Anfang schon gedacht, okay, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
Ich hole mir mal ein Autogramm.
Nee, das nicht. Das ist immer irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber also außer es ist der Hinak Schönemann, weil der gibt gern Autogramme. Und ja, es wird halt alles sehr schnell, sehr normal und sehr entspannt. Und dann nimmt man die halt so mit, wie sie sind. Manchen mag man mehr, manchen mag man weniger.
Was ist für dich das Besondere an deinem Job? Ist es die, die große Welt, die einfach anders da ist? Oder ist die Aufgabe selber, die dich jetzt nach Hamburg führt und dort hält?
Es ist, glaube ich, echt mein Job. Also ich mag meinen Job einfach richtig gern. Ich mache es richtig gern, es macht richtig viel Bock. Mhm. Ich würde es auch überall machen. Also ich brauche dafür jetzt nicht spezifisch Hamburg. Ich habe ja letztes Jahr zum Beispiel auch in Mannheim und Kaiserslautern gedreht. Aber es macht halt einfach richtig viel Spaß. Die Leute sind cool und man ist jeden Tag woanders. Es ist ein bisschen wie Kerbe. Es ist wirklich so.
Patrick, dein Beruf, den du machst, du hast vorher schon gesagt, ne, das ist, wo du jetzt bist, das ist auch ähnlich wie in Lehmarschen, sehr ländlich. Und natürlich sind die Aufgaben, die man in der Pfarrei hat oder auch beim bischöflichen Ordinariat, die gäbe es auch bei uns, sage ich mal. Ne?
Ja.
Also das, die Distanz, die zu deiner Heimat gekommen ist, die ist aufgrund von deiner Familie gekommen, weil der Freund dort her ist und du da hingezogen bist.
Ja.
Ist für dich die Heimat jetzt inzwischen dort, wo dein Kind lebt, der Kinder leben?
Also für ich persönlich erlebe es so, ich habe im Prinzip zwei Heimate, ja. Also die Altheimat hier in Lehmarschen, dort bin ich sozialisiert, da bin ich groß geworden, so sehe ich die Welt durch die Lehmarscher Brille. Das ist so, das geht auch nicht weg, das ist auch gut so. Das finde ich auch gut, ansonsten hätte ich auch nicht den Podcast machen. Das ist die Verbindung. Ich denke, mit der Pfalz und mit Lehmarschen führe ich jetzt momentan so Fernbeziehung. Und dort vor Ort in Bayern, dort ist eben meine Familie, das ist meine aktuelle Heimat, dort bin ich jetzt auch gekommen. Und das liegt auch wirklich an den Menschen dort, ne? Dass ich dort eben meine Frau habe, mein Kind habe, bald hoffentlich zwei Kinder und dass alles gut ist und dass man dort sich angenommen fühlt und dass dort auch Leid sind, mit denen man gut auskommt. Und das ist dann Heimat. Ja, das ist Heimat. Und so hat man, ja, glaube ich, zwei Heimate. Obwohl ich schon an verschiedenen Orten gewohnt habe, nicht überall, wo ich gewohnt habe, der die Sache war ich daheim. In Mainz habe ich immer gesagt, ich fahre heim auf Lehmarschen. Da war ich dann nicht. Ich habe eine Zeit lang in Mainz-Kastell gewohnt und das ist ja dann eigentlich schon im Hessischen. Und da habe ich
rechtsrheinisch, ne?
Ja, genau.
Da fühlt man sich schon per se.
Es kehrt ja zu Wiesbaden dazu.
Fremd.
Und habe ich an mein Zimmer. An mein Zimmer, der habe ich Schild gehängt. Sie verlassen nun das Bundesland Hessen und kommen nach Rheinland-Pfalz. Also trotzdem habe ich eben, dort war ich nicht daheim. Ich bin heimgefahren nach Lehmarschen und deswegen jetzt zwei Heimate, die Alt-Fernbeziehung Heimat jetzt und aktuell in Bayern.
Gibt es etwas an deinem neuen Wohnort, was dich an Lehmarschen erinnert, wo du sagst, das ist wieder heim?
Ja, also ich denke, es ist schon auch so ein Stück weit das Vereinsleben. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der Trachteverein. Es gibt dort auch den Musikverein, in Lehmarschen gibt es den Musikverein. Es hat auch ein sehr großes Vereinsleben. Jetzt ist Peißenberg viel größer als Lehmarschen, ist trotzdem ländlich, aber hat 12.000 oder 13.000 Einwohner. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie das Vereinsleben Zellemolz, ich denke, Heid ist immer noch so, wahrscheinlich schwieriger wie überall, aber trotzdem, was Lämmersche junge Leute zu bieten hat, wenn man hier aufwächst, man kann in Lämmersche alles machen, das ist wirklich der Wahnsinn, so Sport, kulturelles, kirchliches, es ist schon krass so, wenn man sich dann überlegt. Und das ist dort, ach, also die haben auch ein lebendiges Vereinsleben, das finde ich, da bin ich gut, dann lieber kommen noch Bayern.
Und gibt es Sachen, die dort richtig gut sind, wo du sagst, das wäre eigentlich auch was für Lämmersche?
Das stimmt, ein Bahnhaltepunkt. Ja, genau. Also das ist lustig, weil das denkt man so als erstes, aber dann hätte ich mir gedacht, ja, wie soll man das jetzt in Lämmersche umsetzen? Das müsste ja dann doch schon was sein, wo
völlig
man
ernsthaft...
Völlig unrealistisch, ja. Aber tatsächlich finde ich, ist Lämmersche so wie es ist, echt, echt gut. Und ich glaube, da sollte man gar nicht viel drum rittle, so, weil es einfach gut ist. Es ist ein Ort, wo man gut daheim sein kann, wo man sich gut wohlfühlen kann, wo man gut sein kann. Deswegen muss ich das leider beneinen, ne? Verneine dort. Der mir jetzt nichts einfallen.
Katharina, wie erlebst du das? Sachen, die dich in Hamburg an Lämmersche erinnern? Also Schanze und Hex haben wir schon gehört.
Also tatsächlich ändert sich es kaum. Also es ist erstens mal halt Großstadt und dann halt Dorf. Aber es gibt halt Sachen, die ich zum Beispiel an Hamburg sehr schätze, die es halt zum Beispiel in Lämmersche nicht gibt.
Erzähl.
Lieferdienste.
Ah.
Das ist schon ganz cool. Und die Ausgehmöglichkeit ist natürlich andere, aber andererseits, wenn ich daheim bin, dann freue ich mich auch drauf, wenn ich in den Text gehen kann oder zu den Bärbeln hinaus. Also das hat halt, alles hat seins, was es haben soll und ist auch gut so.
Sind die Menschen insgesamt das Entscheidende? Ich meine, bei dir, Katharina, ist doch sehr auffallend, dass du zum Beispiel in der Fasnachtszeit ständig in Lämmersche bist. Ja? Du schaffst in Hamburg, lebst in Hamburg und plötzlich ist Sprungsitzung oder Krönungsball und die Käthe steht in der Halle drinnen und tanzt mit im Kostüm von der Prinzengatt und ist da und hat irgendwie über Teams mittrainiert oder so. Das ist auch ein riesiger Aufwand, ja? Ständig von Hamburg daher zu fahren, Fasnachtsveranstaltung.
Ja, also ja, habe ich das ja gemacht, weil meine Cousine Sophie war ja Fasnachtsprinzessin und dann war es mir natürlich auch wichtig, dort zu sein, weil es halt auch dann ja für uns als Dane Meyers eine besondere Kampagne war. Und dann ist es auch so, dass ich halt, weil das dieses Jahr zu verschiedenen Müde geführt hat, ist es einfach so, dass im Januar und Ende Dezember einfach nicht gedreht wird.
Okay.
Das heißt, ich habe es sehr gemütlich und noch gemütlicher haben wir es dann halt dieses Jahr zum Beispiel die Pfefferkörner gemacht, weil die genau so gefallen sind, dass ich noch in Ruhe war, nach der Feierreihe, Kinder. Und dann halt.
Das war ja free, ne? Das heißt, genau. Die Pfefferkörner halt irgendwie Mitte Februar angefangen.
Genau, kurz noch Aschermittwoch. Und ich habe noch geschrieben und habe gesagt, geht sich das aus? Und dann ist sich das auch ausgegangen. Und dann versucht man natürlich auch bestimmte Happenings nicht zu verpassen. Und wägt dann halt aber natürlich auch ab, okay, was ist jetzt? Es ist dann zum Beispiel im August, okay, gehe ich aufs Feuerwehrfest, gehe ich aufs Musikfest, gehe ich aufs Feuerwehrfest, gehe ich aufs
Musikfest. Das ist einfacher, ne? Es genau. Gibt leider kein Musikfest, weil die Kulturkreishalle hier in der Nachbarschaft gerade umgebaut wird, steht ein Krane dort, ne? Machen gerade ein frisches Dach drauf. Deshalb gibt es dann doch kein Musikfest, aber es gibt ein Feuerwehrfest, wie immer. Parallel zur Rilse Makere, Sebastian, ne?
Wie immer.
Ich erlebe das Feuerwehrfest und das darf man ja nicht verpassen, mindestens Samstagabends. Ne?
Genau.
Ah, ja, das ist leider der Grund, ja.
Ja, und dann wägt man halt auch so ein bisschen ab, ne? Was sind so wichtige Ereignisse, also wenn jetzt Oma und Opa Geburtstag feiern und es ist möglich, dann bin ich acht da. Oder im besten Fall bin ich eh do.
Aber der Grund, an Fasnacht daher zu kommen, ist doch sicher nicht das unfassbar gute musikalische Angebot auf einmal Krönungsball, sondern es sind doch die Leute. Ne? Es ist die zu treffen, mit wem man aufgewachsen ist, der Freundinnen und ach, so einfach dabei zu sein, oder?
Ja, es war jetzt halt acht Jahre lang ja noch mein Hobby. Ich habe ja jetzt noch Gatte getanzt bis dieses Jahr. Jetzt haben wir aufgehört.
Schweren Herzens.
Schweren Herzens, ja. Ich habe auch, als dann klar war, dass es zu Ende ist, habe ich auch Mama angerufen und habe geheult. Es war ein bisschen dramatisch. Ich habe dann so, ist vorbei.
Zusammen mit der Trainerin habe ich
aufgehört.
Ne? Die Clara hat auch noch vielen Jahren jetzt die Trainer, Schuhe und dann nachher kennt
ja, sozusagen. Also es war halt auch lange jetzt mein Hobby und das hat mich halt, das war mir halt auch wichtig, dass ich das auch weitermachen kann, auch wenn ich in Hamburg bin, weil ich das halt so lange schon mache oder gemacht habe. Und deswegen habe ich da halt viel dran gesetzt. Außerdem ist in Hamburg ein Hobbyhave sehr teuer.
Das heißt, man muss, wenn man Hobby haben will, dort ein Segelboot oder ein Gaul haben, oder?
Es ist halt allgemein einfach teuer. Es ist ja jetzt nicht so wie hier, dass man dann ums Eck geht und dann ist man im Spiegelsaal, sondern man muss unter Umständen halt Arbeit fahren. Und dann durch den Job ist es auch gar nicht so gäbe. Das war halt das Coole, dass ich jetzt halt nur noch gerade getanzt habe. Ich war flexibel. Ich habe dann in Ruhe mein Training in Hamburg gemacht. Der Job gibt es gar nicht her, dass man Ovitz noch ein Hobby ausüben kann. Und dann, es ist halt auch einfach echt teuer. Also die Beiträge sind halt echt teuer.
Es ist doch total spannend, ne? Dieses Leben in dieser Riesenstadt, in die völlig andere kulturelle, geografische Background hat. Und dann immer wieder nach Lehmasche zu kommen und sich da oft zu tanken. Und das finde ich extrem spannend. Und Patrick, du erlebst dieses Miteinander der verschiedenen Landschaften vielleicht auch, ne? Der Pfälzerwald und seine Sagen, hast du eingangs gesagt, spielt bei dir im Podcast eine große Rolle. In der Natur zu sein, wirst du auch in Augsburg, also in deiner jetzigen Heimat, gut machen können.
Ja, es ist tatsächlich so, dass das dort wirklich ganz gut funktioniert. Also ich habe es ja vorhin gesagt, 5 Seenland, Ammersee, Starnberger See, Staffelsee, wunderbar, Subfahre, Paddle gehe, ach wenn es kein Ereignis ist, aber vor Jahren auf dem Ammersee ein bisschen segle gehe, ne? Das ist schon spannend. In die Berge, man setzt sich ins Auto, ist in 30 Minuten. Tegelberg zum Beispiel ist in Schloss Neuschwanstein und kann dort rumläufen. Und das hat schon was. Also das ist wirklich, und das ist mir auch wichtig, also wir sind da wirklich viel unterwegs und auch in der Natur, Wandere, Radfahren. Das ist schon super, ja genau. Im Prinzip, so wie man es halt von daheim auch kennt. Ne? Man ist in der Freizeit einfach draus, unterwegs in der Natur und genießt die Landschaft.
Du hast im SWR-Interview erzählt, dass du früher schon mit deinen Eltern viel wandern gegangen bist, ne? Dass man am Wochenende in den Pfälzerwald gefahren ist und unterwegs war, dass du auch die Leidenschaft vielleicht für das Thema deines Podcasts entstanden ist, wenn man so sagen darf. Jetzt haben wir ja extra die Schwalbe über uns. Ne?
Passend, ja, wir sind Mitte in der Natur.
Ja. Ja, damit man sagt,
das ist Schwalbe, super.
Ich liebe Schwalbe, weil das einfach dann ein Zeichen von Sommer ist. Ja. Ne? Ich finde, das ist so ein schönes Bild, ach, dass sie wieder kommen und mehr nach der Heim immer Schwalbe am Haus gehabt und haben sie jetzt Gott sei Dank wieder. Deshalb hätte ich nicht besser sehen können und es passt auch so schön zu dem, was du machst, denn du fängst Töne, ey. Naturtöne.
Ja, genau. Also wenn es geht, wenn es möglich ist, wenn ich es von der Zeit her schaffe, nehme ich mein kleines Aufnahmegerät mit, wenn ich in der Pfalz bin und versuche immer mehr, dass der Sound in meinem Pfalz-Geschichte-Podcast, den man da im Hintergrund hört, wenn die durch den Wald läufen, dass das Pfälzerfächel sind, die dort zwitschern oder wenn irgendwo ein Bach rauscht, dass es dann ein Pfälzerwasser ist, ne? Und dass es einfach einen authentischen Pfalzklang gibt. Also ja, wenn es möglich ist, dann nehme ich gern auf und das macht mir Spaß, dann den Podcast und die Folge sind ja eigentlich kleine Hörspiele. Ich lese ja nicht bloß vor, es sind kleine Hörspiele und dass das dann einfach lebendige Sound klingt, authentisch, pfälzisch.
Du hast das tatsächlich, machst auch Heidio, ne, wie wir uns alte Fahrer überzeichnen können gerade, so toll erklärt im Interview und hast dabei auch das Thema Geschichte erzählen herausgestellt, ne? Dass du das gern machst und dass du das offensichtlich auch gut kannst. War das im Beruf, als noch in der Pfarrei warst, dann auch ein Mittel, um Kinder zu erreichen oder auch Jugendliche zu erreichen?
Ja, also es gibt fast nichts Schöneres in dem Beruf, wie eine biblische Geschichte zu erzählen und dann die leuchtende Eiche von den Kindern zu sehen, wenn sie dir an der Lippe hängen, wenn du wirklich lebendig erzählst und wenn dann wirklich die Kinder mitgehen und sich, die versetzen sich ja noch ganz anders in die Geschichte rein. Und gerade jetzt in der ja, bei uns, in unserer Religion ist ja Geschichte ganz wichtig. Das lebt ja von deiner Geschichte im Alten Testament, von deiner Jesus-Geschichte. Wir sind eine Buchreligion, das Christentum, und das ist schon zentral. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und dann war das wirklich zentral, Geschichte zu erzählen. Und es war mir schon auch immer wichtig, lebendig zu erzählen.
Lieblingsgeschichte, Altes Testament, Jona oder lieber die Sintflut?
Ja, es sind beide spannend. Tatsächlich habe ich einmal auf einem Kinderbibeltag das Buch Tobit haben wir behandelt gehabt mit dem Engel und mit dem Tobias, der sich dann auf den Weg macht und dann kommt unterwegs so dieser Fisch, der die dann so aus dem Wasser angreift. Und das fand ich super spannend. So Sachen, wo man halt wirklich so ein bisschen ja, lebendig erzählen kann. Die Geschichte finde ich super schön zum Erzählen, zum Beispiel.
Und Lieblingsgeschichte im Neuen Testament?
Also im Neuen Testament, gerade jetzt für Kinder, finde ich immer, habe ich immer gern erzählt, die Jesus segnet die Kinder. Finde ich einfach schön, ne? Dass der sagt, lassen die Kinder zu mir kommen. Ne? So, das sind die Wichtigen. Das Kleine hat Bedeutung. Nicht das, was ich oft blustert und meint, groß zu sein, sondern die Kinder, die sind wichtig.
Sehr schön. Ich finde diese Idee mit dem authentischen Klang auch so schön. Natürlich wissen ja meine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich das Ganze nicht ganz so ernst nehme, was wir hier machen. Aber ich wollte immer deshalb auch dorthin gehen, wo die Leute sind, weil ich denke, das klingt dann halt auch so, ne? Wie es ist. Nimmt man im Grupperaum in Lämmerscher, der ist Monsignore, heißt oft, dann schlacht halt die Lämmerscher Kirche im Hintergrund. Ne? Ja, ja. Oder du hast vorher, als wir uns getroffen haben, gesagt, der Podcast mit Annika Bär in Rilse und mit Jan Meckler, da hat dann halt die Mauritiuskirche geschlachen. Ne? Oder man hört in Kurt, wenn man neulich mit dem Chorleiter in Kurt aufgenommen, direkt an der Hauptstraße, da hörst du halt in Erschalin Laster vorbeifahren. Ne? Mhm. So ist es halt. Ja. Und ich finde es schon auch schön, wenn es dann klingt und scheppert, wie es halt ist.
Und es ist spannend jetzt gerade, wenn man in der Vorbereitung, wenn man dich besuche, der für den Podcast ein paar Folgen am Stick hört und du bist im selben Raum wieder, denkst, ah ja genau, das ist die Akustik. Und der Monsignore Ansgar Müller Raum, der hat auch eine ganz spezielle Akustik. Ne? Das hört man fast, das ist schon spannend. Ja.
Wenn man da Feeling dafür hat oder das halt wie ja. Du auch im beruflichen Kontext macht. Wie viele Zuhörer hast du in deinem Sage, also in dem privaten Hobby-Podcast?
Ja, genau. Also es ist ein Nische-Thema, ne? So, und Podcast an sich ist ja auch ein Nische-Medium. Aber so im Schnitt, ja, pro Volk, würde ich jetzt einmal sagen, sind so alle Kanäle zusammengerechnet. Folge, die gut laufen, da sind sie mal so, ja, ich glaube, das meiste, was ich mal gehabt habe, waren dann so Richtung 150 so, und dann, aber im Schnitt bin ich so um die 50, alle Kanäle zusammen.
Also, du wirst sehen, es wird jetzt steil noch übergehen,
wahrscheinlich.
Unser Gespräch, weil wir haben tatsächlich in unserer guten Folge so 1500 Hörer.
Wahnsinn, ja.
Aber das sind tatsächlich sehr lokal, ne? Also hier in der Verbandsgemeinde ganz viel, die dann mal einschalten. Aber natürlich, jetzt sind wir nur noch einmal im Monat, am Anfang war es ja sogar wöchentlich, ne? Und dann lässt vielleicht auch die Leidenschaft noch. Aber bei uns, bei mir ist er noch immer groß, beim Sebastian Hör natürlich auch, lieber Sebastian. Ne? Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Location ist es geschuldet, dass Sebastian halt zum ersten Mal während der Aufnahme reden darf. Das ist doch sau cool. Und was hat der Eigentümer, der Besitzer, der Betreiber, der Chef dieses Hauses gesagt? Wenn ich hier schwäzen kann, kannst du auch reden. Ne? Und in diesem Sinn sitzt er ganz entspannt halt neben dran und hat einen Aschenbecher gekriegt. Bei Stannermeyers gibt es alles. Wir trinken Sekt und essen und rauchen und fühlen uns hier sehr wohl. Katharina, wenn du dein... bleiben kurz beim Thema Klinge, wie klingt denn die Schanze? Ist sie laut?
Das klingt noch Autos über Kopfsteppflasch da.
Es rattert sozusagen.
Ja, das ist das hauptsächliche Geräusch und je nachdem, ob Fußball ist, St. Pauli. Und dann halt, ja, klassisch Freitag, Owitz, Leute gehen aus.
Und dann hört man die Leute rum.
Ja, und dann hört man die Leute.
Kröle. Lämmerscher ist die Kirche sehr leise, ne?
Ja, außer man hat Theo als Nachbar.
Er hängt ja nicht gut genug bei.
Ja. Theo, ich hab dich richtig gern.
Ja,
aber samstags mache ich jetzt am 8. den Traktor. Nee, Spaß.
Ja, hallo. Samstagmorgens muss man daheim die Sache in Ordnung bringen. Ich bin ganz sicher, dass die Schanze samstagmorgens um 8 ruhiger ist wie Taubstoß in Lehmarsch. Beim Ottmar stehen mehr der Leute für die DR samstagmorgens wie beim Timmel sein, die Bullerei, oder?
Weiß ich nicht. Kann ich nicht vergleichen, aber. Also Theo hat mir gesagt, weil er samstags morgens, wie gesagt, den Traktor angemacht hat und ich war daheim, dann hat er gesagt, jetzt habe ich samstags morgens den Traktor angemacht. Ich so, ist okay, samstags morgens am 8. gehen die Letzten heim. Es ist je nachdem, was für ein Dach das ist, sind die Leute halt auch bis morgens um 10 Uhr unterwegs oder so.
In der Stadt?
Ja.
Hier auf dem Land wird geschafft, ne?
Ja.
Da gibt es andere Rhythmen und anderes, was das Leben bestimmt. Wir wollen zum Schluss noch ein bisschen auf Lehmarsch gucken und eure Fernbeziehungsheimat oder Stand-by-Heimat. Was ist denn euer Lieblingsplatz in Lehmarsch?
Der Helm.
Bei deinen Eltern?
Für mich ist der Helm. Ja, vor allem Daimlerstraße, aber halt auch da bei der Oma und beim Opa. Und aber auch jetzt Siemensstraße oder so, also Hauptsache bei der Familie.
Familie das ist der Helm. Patrick, was würdest du sagen, Lieblingsplatz in Lehmarsche?
Ja, ne, aber Familie ist natürlich, das habe ich auch im Fernsehen gesagt, gerade für mich persönlich das Wasser sehr wichtig. Ne? Ich bin echt gern am Fischbühl unterwegs oder auch am Reit raus unterwegs. Deswegen habe ich mich auch arg gefreut, als das Rhein-Vorland so schön gestaltet war.
Oh, sieht gerade ganz furchtbar aus. Warst du draußen
halt? Ich war halt noch nicht draußen, nee, aber ich war, also vor dem Hochwasser, als ich das letzte Mal da war, war es echt schön. Und ja. Das finde ich so am Reit raus, Schiffe gucken, ne? Never daheim. Bei der Ältere, bei der Familie bin ich gern am Wasser. Ich war ja auch früher viel in der Reischenk draus. Ich bin ja mit dem Benjamin gut befreundet und da draus im Auwald am Wasser, da gehe ich gern nah und dort bin ich dann meiner Kindheit und Jugend wieder ganz nah.
Mir geht's auch so, mein Lieblingsplatz, ich sag's immer, ist die Fruchtheitsort Ingestion. In der Altre, der Eilass, ne, oder Durchlass, wie mein Lehrer schon sagt, am Bau, weiß jeder, was ich meine. Ne? Mhm. Das ist mein Lieblingsplatz in Lehmarsch. Ich finde, da kann ich mich kindisch mich ewig nachstellen und gucken, wie das Wasser da näher lief. Und ich finde, dort riecht es auch so,
ja,
dass es für mich daheim ist.
Ja. Das finde ich auch interessant, ne, weil der Geruch, ne? Mhm. Wenn es irgendwo noch Wasser riecht, dann kommen so die Backflashes noch Lehmarsch, egal wo man ist. Ja, das stimmt. Der Geruch, den man ja teilweise wirklich bis ins Dorf neu riecht an manche Tage. So manchmal, wenn ich in den Fischerstoß aus der Haustür hinausgehe bei meinen Eltern, an manche Tage, da hat man einfach den Reh in der Nase. Das ist schön.
Und ist das nicht toll, wenn man Heimat riechen kann? Und so ist Heimat halt, das haben wir, glaube ich, all in uns, das, wie wir aufgewachsen sind, das, wie wir geprägt worden sind von Menschen. Aber auch das Miteinander und der Zusammenhalt, den man einfach, glaube ich, erhalten muss, verteidigen muss ein Stück weit. Ja. Gerade wenn gesellschaftliche Kräfte in die extreme Richtung noch ausziehen und das Ganze schwieriger wird, dann muss man sich als Gemeinschaft, glaube ich, immer wieder auch vergegenwärtigen, wo man herkommt und was man will und was der Platz ist. Und deshalb wollte man heute über Heimat reden, mit zwei, die weit weg von der Heimat leben und die trotzdem ganz viel Heimat in sich haben. Und ich danke euch herzlich für das nette Gespräch und für die netten Eindrücke, Katharina und Patrick. Hat mich gefreut, dass ihr das mitgemacht habt und dass wir heute in Lehmarsch ein Heimspiel für uns hatten. Und wünsche euch in der Ferne alles Gute, dass ihr immer wieder gern zurückkommt. Denken dran, 2028 ist die 1250-Jahr-Feier von Lehmarsch. Und Patrick, ne, wir spoilern jetzt mal ein bisschen hier im Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Thema des Festjahres das Wasser sein wird. Ne? Lebe mit, in, über, unter, durch. Ja, super. Wasser.
Super, ja.
In jeder Gische Wasser.
Ja, ist auch ein Thema.
Das wird, glaube ich, das Hauptthema sein, damit werden wir uns befassen. Und da die Lämmer schon ja immer sich überlegen, wie ist es so Fischthema, ach, beim Essen, Trinken, Wurstfisch symbolisieren, dürft ihr alle sehr gespannt sein, wie man in Lämmerscher in der Hauptstraße das Thema Wasser erleben wird.
Das glaube ich auch ein Lämmerscher Alleinstellungsmerkmal. Ne? Wir können schon Fischte feiern.
Ja, übrigens, weil wir jetzt kurz noch im Heimatfischen Rilse sind, will ich sagen, die Rilsemer kennen das auch.
Sicher.
Und an der Stelle auch noch einmal, wir senden diese Folge des Podcasts Ende August. Ich will aber trotzdem noch mal sagen, ein ganz großes Kompliment an die Vereine, die Vereinshelfer, Vertreter, Organisatoren, Veranstalter, die das Heimatfisch Rilse gewuppt haben. Fisch der Heid, Patrick hat es vorher angedeutet, im Vereinsleben, es wird sehr viel schwerer, wie das früher der Fall war. Viel weniger Leute, die helfen werden. Und manche haben eine Woche lang geschafft, wie die, ja, wie die Verrückte, damit die Gäste bewertet werden können. Und dafür einfach nochmal ein herzliches Dankeschön, großes Kompliment, dass ihr das mitmacht. Und hoffen wir, dass in Lämmerscher dann 2028 auch ganz schön wird. Nächstes Jahr soll es hier ein Fairfest geben. Und dann hoffe ich, dass wir auch die in der Fremde lebenden Lämmerscher wieder begrüßen dürfen. Herzlichen Dank, Patrick Kuhn, Katharina Dannemeyer. Das war's für heute. Die nächste Folge dann Ende September. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss zusammen.
Tschüss, danke für die Einladung. Tschüss.